In seinem unveröffentlichten Werk »Kritik der Politik« von 1932 beschrieb der heute weitgehend vergessene jüdische Denker Heinrich Hellmund die verkehrte politische Weltanschauung seiner Zeit. 5 Jahre später nahm er sich im Exil, nordwestlich von Dijon, das Leben.
Und nun zum letzten großen politischen Irrbegriff, der heute in den Köpfen der Menge sein Unwesen treibt. Es ist der Begriff der Rasse und ihrer Reinhaltung sowie die Basierung einer geistigen und politischen Weltanschauung darauf. Von allen Torheiten, die die Menschheit im Verlauf ihrer hieran nicht eben armen Geschichte hervorgebracht hat, ist dies, neben dem mittelalterlichen Hexenwahn und dem Begriff der Teufelsbesessenheit, wohl der absurdeste und dümmste. Ich will hier nur objektiv feststellen, dass die politische Rassentheorie mit allen kosmischen und organischen Weltgesetzen in solch krassem Widerspruch stehen, ja, dass überhaupt sämtliche Welttatsachen das genaue Gegenteil von ihr bezeugen. Man müsste schon die Anziehungskraft aus der Welt schaffen, um dies zu widerlegen, was jedoch nicht gut gelingen dürfte.
Heinrich Hellmund wurde als Ernst Rosenthal am 14. Februar 1897 in Saarbrücken geboren. Sein Vater Max Rosenthal war Weißwarenhändler und besaß in Saarbrücken ein Ladengeschäft. Seine Mutter Clara Wolf, gebürtige Hamburgerin, wuchs in New York auf und kehrte mit 20 Jahren nach Deutschland zurück. Anfang des 20. Jahrhunderts siedelte die Familie von Saarbrücken nach München um. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges legte der Vater sein gesamtes Vermögen in Kriegsanleihen an, die nach Kriegsende durch die Inflation völlig wertlos wurden. Deshalb war die Familie stets auf die staatliche Kleinrentnerfürsorge aus München angewiesen. Vom 11. Lebensjahr an besuchte Ernst Rosenthal zuerst das Theresiengymnasium, dann das Realgymnasium in München. Bereits als Schüler konzipierte er die Grundzüge seines Hauptwerkes »Das Wesen der Welt«. Nach Beendigung seiner Gymnasialzeit 1916 diente er mehr als 2 Jahre als Infanterist an der Front und wurde mit dem Eisernen Kreuz und dem Bayerischen Militärischen Verdienstorden ausgezeichnet. Während der Wirren des Krieges und der Nachkriegszeit musste er die Arbeit an seinem philosophischen Werk unterbrechen. Nach dem Krieg studierte er 6 Semester an der Münchner Universität, ohne jedoch einen akademischen Abschluss zu machen. 1923 entschied sich der Philosoph, seinen bürgerlichen Namen abzulegen, um sich künftig nur noch Heinrich Hellmund zu nennen. Von der Hamburger Landesjustizverwaltung wurde der Antrag auf Namensänderung im Februar 1930 genehmigt. Mit seinem Beitritt zum Philosophischen Eukenbund in München und durch öffentliche Vorträge gelang es Hellmund, Kontakt zu namhaften Persönlichkeiten aufzunehmen und seinen Lebensunterhalt im Wesentlichen durch private Spenden zu finanzieren. Daneben erhielt er ein längeres Stipendium von der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft. Die Suche nach einem Verleger für sein philosophisches Werk gestaltete sich aber zunächst schwierig, da die spröde Materie in damaliger Zeit keinen großen Gewinn erhoffen ließ. Doch am 15. Mai 1927 erschien das inzwischen auf über 1300 Seiten angewachsene Werk »Das Wesen der Welt« im Buchhandel. In seiner Begeisterung über das Gelesene schlug der Hamburger Kinderarzt Dr. Möhring Hellmund vor, nach Hamburg zu kommen. Er bot an, in der Hansestadt Sponsoren zu finden, die dessen Lebensunterhalt finanzieren würden. Dafür sollte Hellmund Vorträge über sein neues Weltbild halten. Hellmund willigte ein und übersiedelte im Januar 1928 nach Hamburg. Zunächst fand er Hörer in privaten Kreisen, wie die Familie des Bürgerschaftsabgeordneten Hermann Nagel oder die Familie des Landgerichtsdirektors Karl Harke. Im Hause der Familie Harke war Hellmund ein gern gesehener Gast und mit der Tochter Lotte einige Zeit freundschaftlich verbunden. Allerdings kommt es einige Monate später zu einem Zerwürfnis, das schließlich in einer Verleumdungsklage gipfelt. Den Vorfall schilderte Hellmund in seiner Klageschrift wie folgt.
Ich hatte an einem Abend Ende Oktober 1928 dieser Familie, von der ich wusste, dass sie Nationalsozialisten seien, von meiner jüdischen Abstammung Mitteilung gemacht, weil es mir unangenehm war, die harkischen Äußerungen zu dieser Frage beständig mit anzuhören, ohne dass sie über meine eigene Person Bescheid wussten. Ich tat dies mit den Worten: Ich befinde mich in einem Zwiespalt. Durch die Mitteilung schade ich vielleicht mir und meinem Werk. Durch das Verschweigen breche ich das Vertrauen Ihnen gegenüber. Ich will jedoch lieber den Schaden auf mich nehmen, als mit einer Unwahrheit unter Ihnen weilen, bitte aber um Ihre absolute Diskretion anderen gegenüber, die mir auch zugesichert wurde. Nunmehr machte die Familie in dem Bestreben, alles herbeizusuchen, was mir irgend schaden könnte, von dieser ihr im strengsten Vertrauen gemachten Mitteilung Gebrauch, indem sie sie an Dr. Möhring und an Wilkens verriet.
Ohne die privaten Förderer konnte Helmut seinen Lebensunterhalt in Hamburg nicht mehr weiter bestreiten. Der Bürgerschaftsabgeordnete Dr. Nagel war es dann, der Helmut finanzielle Hilfe durch den hamburgischen Senat zukommen ließ. Bald konnte er auch öffentliche Vorträge abhalten. Hierdurch wurden nicht nur wichtige Persönlichkeiten, sondern auch die Presse auf ihn aufmerksam. Als Dozent wurde Helmut daraufhin in der Schopenhauer Gesellschaft, später auch in den Volkshochschulen Altona, Hamburg und Harburg verpflichtet. Im Zuge der Weltwirtschaftskrise 1929 wurden die Dozentenhonorare der Hamburger Hochschulen mehrfach drastisch reduziert. Helmut geriet dadurch zunehmend in wirtschaftliche Schwierigkeiten und bemühte sich um finanzielle Unterstützung. Helmuts Wunsch, an der Hamburger Universität den Doktortitel zu erwerben, ließ sich nicht realisieren, da er die formellen Voraussetzungen der Hamburger Promotionsordnung nicht erfüllte. Stattdessen wurde er mit dem Werk »Das Wesen der Welt« im Februar 1930 an der Universität Gießen von Professor August Messer mit der höchsten Auszeichnung Summa Cum Laude zum Dr. Phil promoviert. Im Januar 1933 wurde Heinrich Helmut zu einem Diskussionsabend bei einem Mitglied der hamburgischen Bürgerschaft eingeladen. Sein Vortrag gipfelte in der Einschätzung, dass, wenn die Nazis ans Ruder kämen, es mit Deutschland aus sei. Einen Tag vor der Machtergreifung Hitlers wird Helmuts ganze Verzweiflung in einem Brief an ein ehemaliges Mitglied des hamburgischen Senats, den Staatsrat Dr. Bühl, deutlich.
Hamburg, 29. Januar 1933. Lieber Herr Staatsrat und liebe Frau Staatsrat, hierdurch muss ich Ihnen leider mitteilen, dass ich mich bei herzlichstem Dank für Ihre freundliche Einladung nicht imstande fühle, Sie morgen zu besuchen. Ich bin so deprimiert, dass ich keinen guten Gesellschafter abgeben würde. Und das, obwohl ich weiß, wie warm Sie sich für mich verwendet haben und wie Sie nichts unversucht lassen, um mir beizustehen. Um es kurz zu sagen, ich fühle mich der heutigen Zeit nicht gewachsen. Ich gab Ihnen in meinem letzten Vortrage eine Schilderung davon, wie ich über die Beschaffenheit der Menschen denke, aus denen sich das heutige Deutschland zusammensetzt und unter denen ich bisher zu leben verurteilt bin. Sie wissen, wie ich all dies niedere, kleine, selbstsüchtige, erbärmliche, keines großen Gedankens fähige verachte, und ich muss Ihnen offen sagen, dass ich nicht die Kräfte in mir fühle, es mit dieser Generation im Daseinskampfe aufzunehmen, und dass ich auch nicht warten kann, bis jenes andere Geschlecht, von dem ich sprach, heranwächst. Heute fühle ich mich fehl am Ort, und um mich mit denen um meine Existenz willen herumzuschlagen, bin ich mir offen gestanden zu gut. Man kann nicht von mir verlangen, dass ich ein Athlet im Geistigen und außerdem noch ein solcher in allem Übrigen sein soll. Ja, wenn Sie alle so wären wie Sie beide oder wie Eggers, dann wäre es für mich ein kleines. Aber so ekelt es mich. Haben Sie vielleicht den Gedankeninhalt meines Vortrages mit demjenigen Beckers verglichen und sich gefragt, wer er verdient, an einer Universität als Professor zu dozieren? Haben Sie bemerkt, wie er genau das verlangte, was ich mit meinem Werk gebe, aber natürlich weit davon entfernt ist, einen Finger dafür zu rühren, und spricht noch von unserem Schützling? Und haben vielleicht die Herren der Stiftung, deren Präsident er ist, bisher trotz aller Korrespondenzen sich bemüßigt gefühlt, ihre eigene Zusage wahrzumachen? Haben Sie oder ich jemals wieder etwas von Dr. Winbauer gehört? Habe ich jemals wieder etwas von Herrn Landahl trotz großer Töne vernommen? Hat Herr Dr. Hoffmann an irgendeiner Stelle, außer der einen Arbeitsgemeinschaft in Altona, ein Wort für mich eingelegt? Und wie soll ich mich jetzt wieder an die philosophische Fakultät wenden, nachdem ich ganz genau weiß, dass Kassierer, Stern, Gürland, Noack und Wolf gegen mich sind? Hat dies überhaupt dann noch einen Sinn? Hat es einen Sinn, nachdem man weiß, dass überall die Fakultät das tut, was ihr Hauptordinarius will? Sagen Sie es mir bitte, wenn irgendein Wort von dem, was ich sage, nicht stichhaltig ist. Nein, meine lieben Herrschaften, ich habe es satt. Ich habe einfach keine Lust mehr, mich unter diesen Umständen um eine armselige Privatdozentenstelle herumzuraufen, wo ich mit meinen Gedanken Präsident einer Akademie der Wissenschaft sein könnte. Man wird noch einmal einsehen, was man an mir gesündigt hat. Verzeihen Sie mir bitte, dass ich Ihnen diesen großen Kummer bereite. Ich bin an meinem Schicksal absolut schuldlos und Sie sind es auch. Sie haben das Menschenmögliche für mich getan und jeder Eingeweihte weiß das. Aber Sie können das Geschick nicht aufhalten. Ich werde vielleicht noch dieses Semester zu Ende führen. Alle schreien Sie nach dem, was ich bringe, und alle sind Sie im gleichen Augenblick bereit, es zu verleugnen, weil ein Mitlebender es ist, der es Ihnen darbietet. Ich bin Idealist. Ich kann nur unter Menschen leben, die ideal veranlagt sind, wie ich. Aber nicht unter der heutigen Horde von Beschränkten und Verblendeten, die nichts als ihre Scheuklappen und ihre persönlichen Interessen kennen. Mein Mittelpunkt liegt im Überpersönlichen. Und deshalb bin ich heute nicht existenzfähig. Ich grüße Sie aufs Herzlichste und bin in Dankbarkeit, Heinrich Helmut.
Die Machtergreifung Hitlers am 30. Januar 1933 machte seine Hoffnung auf eine Habilitation und Dozentur in Deutschland endgültig zunichte. Helmut war sich sicher, dass das geistige Leben in Deutschland von den neuen Machthabern in Berlin geknebelt werden würde. Und so kehrte Helmut Anfang Februar von dem Besuch bei dem Theologieprofessor Paul Tillich in Frankfurt am Main gar nicht wieder nach Hamburg zurück, sondern reiste gleich nach Basel weiter ins schweizerische Exil. Am 28. Oktober 1933 schrieb Karl Jakob Burckhardt, Diplomat und hoher Kommissar der Stadt Danzig, an Thomas Mann und bat um Hilfe für den jungen Philosophen. Der Schriftsteller bemühte sich um Hilfe für Heinrich Helmut und antwortete dem Diplomaten.
Auch er also? Warum? Er ist also Jude? Ich habe das nicht gewusst. Dass für Helmut jedenfalls etwas geschehen muss, ist ein Gefühl, das ich vollkommen mit Ihnen teile. Er ist ein außerordentlicher Kopf, eine erstaunliche geistige Potenz. Und dass das neue Deutschland sie sich nicht zu halten wusste, ist ein weiterer Einwand zu denen, die man dagegen auf dem Herzen hat. Und ich muss sagen, dass sein großes philosophisches Werk, für dessen Drucklegung ich mich mit eingesetzt habe, mir mächtigen Eindruck gemacht hat. Es ist eine Leistung großen Stils, ein aus einer Zentralidee mit genialem Eigensinn entwickeltes und ausgebautes Gedankensystem von erstaunlichem Reichtum, das in der verworrenen und ratlosen Zeit ordnend und helfend zu wirken vermag.
Helmuts Exilzeit war geprägt durch ein stetes Auf und Ab zwischen Hoffnung und Enttäuschung. Ständig in wirtschaftlicher Sorge um das tägliche Überleben fühlte er sich auch im Exil von der Gestapo überwacht. Er unternahm in den Schweizer Bergen einen Selbsttötungsversuch und wurde durch einen Pater in Genf gerettet. Nach einem Sanatoriumsaufenthalt siedelte er schließlich nach Frankreich über. Ende Mai 1937 reiste Helmut nach Paris, um einen Preis des französischen Unterrichtsministeriums für sein Buch »Die ewige Weltordnung« entgegenzunehmen. Hier verliert sich seine Spur. Im Dezember 1937 fanden Jäger in einem Wald in der Nähe von Dijon das Skelett eines Mannes, bei dem es sich nach Ermittlungen der französischen Polizei zweifelsfrei um die sterblichen Überreste Helmuts handelte. Die Untersuchungen der Polizei ergaben, dass Helmut vermutlich am 10. Juni 1937 seinem Leben durch Selbstmord ein Ende gesetzt hatte. Wenige Tage nach der berüchtigten sogenannten Reichskristallnacht nahm sich auch seine Mutter, Clara Rosenthal, in ihrer Wohnung in München das Leben. Sie starb am 15. November 1938 als letzte der Familie Rosenthal.